Das Thema heute Morgen heißt hoch angesehen, geschätzt, siegreich, gewaltig und tapfer. Aber, da ist noch ein Aber. Und ich möchte heute lesen aus dem zweiten Königebuch, Kapitel 5, die Verse 1 bis und mit 19. Und die werden wir dann vorzulesen und so weiter. Das ist ein sehr langer Text, den wir heute miteinander durchnehmen, aber ein Text, der uns viel zu sagen hat. Der Text beginnt mit den Worten: Und Naeman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn. Der Schlachter sagt, ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn, geschätzt, und denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, aber dieser Mann war aussätzig. Dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Im Neuen Testament lesen wir über den Naeman in Lukas Kapitel 4, 27. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, nur Naeman, der Syrer. Der Elisa, das ist im Neuen Testament die einzige Erwähnung von ihm, im Gegensatz zum Beispiel Elia wird 26 Mal erwähnt, der Elisa nur dieses eine Mal. Und Elisas großer Dienst war einfach die Bekehrung Israels von den Götzen. Das war sein Anliegen. Und hier in unserem Text, in diesen 19 Versen, finden wir verschiedene Charaktere und Personengruppen. Es werden verschiedenste Themen angesprochen, Bekehrung, Monotheismus, also der Glaube nur an einen Gott, die Macht des Wortes Gottes. Und es gibt im Alten Testament eigentlich nur wenige Texte, die so reichhaltig sind für Lehre, Predigt und persönliche Herausforderungen. All das wollen wir in den nächsten drei Stunden, eine Stunde miteinander betrachten. Das Erste, was wir sehen, das ist mein erster Punkt, Naeman war verflucht. Naeman war verflucht. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Der König von Aram, das war Ben-Hadad II., seine Regierungszeit ungefähr 860 bis 841 vor Christus, und Aram, das ist der damalige Name, des antiken Syrien. Naeman, so habe ich nachgelesen, bedeutet Annehmlichkeit oder Lieblichkeit. Schon ein schöner Name, oder? An der Naeman denkt man immer irgendwie so an, ja, aber das war sein Name, Annehmlichkeit, Lieblichkeit. Er war der Heerführer des Königs, also der Oberbefehlshaber der syrischen Armee. Und das war damals der zweite Mann im Staat. Der Bibeltext sagt weiter, er war ein hoch angesehener Mann. Also er hatte Position, er hatte Ansehen, er genoss Respekt. Man blickte auf zu ihm, ja, man hatte Bewunderung. Ansehen, ein hoch angesehener Mann ist ja eh etwas Positives, oder? Er war geschätzt, sagt der Bibeltext, das heißt, man hatte Zuneigung zu ihm, man hatte ihn gern. Und ganz interessant, was ihr weiter in diesem Text seht, der Herr, durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Interessant, also Gott wacht auch über dem Geschick der Heidenvölker. Es war nicht dieser großartige General, sondern es war der Herr, der diesem heidnischen Mann Sieg und seiner Armee geschenkt hat. Er wacht eben auch über das geschickte Heidenvölker. Wir haben so manchmal, wenn die Dinge drunter und drüber gehen, politisch, weltweit, hat man immer das Gefühl, also das läuft irgendwie seinen eigenen Weg, wo ist da Gott? Liebe Freunde, Gott sitzt im Regiment und in unruhigen Zeiten wie den unsrigen müssen wir das uns immer wieder auch selber sagen. Gott sitzt im Regiment. Er hat das Weltall unter Kontrolle. Er hat die Politik und die Nationen unter Kontrolle. Und er hat auch unser Leben unter Kontrolle. Ganz wichtig, dass wir unser Herz, wo so schnell auch so unsicher ist und verzagt ist, dass wir uns selber das immer wieder sagen. Das nennt man Selbstbelehrung. Wir haben Belehrung nötig. Also ich habe auch Belehrung nötig, liebe Freunde. Ich muss mir das auch immer wieder vor Augen führen. Gott ist im Regiment. Und wenn ihm irgendetwas aus dem Ruder läuft, dann ist er nicht mehr Gott, liebe Freunde. Dann ist er nicht mehr allmächtig. Dann ist er nicht mehr allwissend, allgegenwärtig. Dann ist er, oh, ja, das habe ich jetzt nicht beachtet, da unten oder dieses. Nein. Er ist der allmächtige Herr. Aber in unserer Zeit, wo so alles relativ ist, wo so alles so schnelllebig ist, verliert man das aus den Augen. Der Herr. Er war ein gewaltiger Mann. Das bedeutete damals, er war ein wohlhabender Mann. Es heißt sogar sehr wohlhabend. Er war ein tapferer Mann. Tapfer, das bezieht sich ja auf den Charakter. Das ist nicht einer, wo irgendwie eine große Schnauze hat und dann wieder nichts, sondern das ist einer, der standhaft leistet. Wenn die Zeiten stürmisch sind, dann bleibt der stehen. Wenn kritische Zeiten kommen, dann hält er stand. Liebe Freunde, das ist tapfer. Und so sollen auch wir tapferer sein, nicht aus uns, sondern ich glaube, du hast das auch gelesen, Gott in uns ist es, der das vollbringt, der Heilige Geist in seinen Kindern, er macht uns zu Tapferen, dass wir eben standhaft sein können, Widerstand leisten, nicht aktiv kämpfen, sondern Widerstand leisten, angetan mit Epheser 6, der Waffenrüstung Gottes. Und dann erweisen wir uns einfach als tapfer an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Es ist nicht umsonst, dass du an dem Ort bist, wo du jetzt bist. Auch das ist alles in seinem Plan. Und dieser Mann war ein Tapferer. Ja, man kann sagen, was für ein Mann, oder? Für einen Heiden. Aber trotz wunderschöner Uniform, beeindruckendem Auftreten, gewaltigen Siegen, konnte er etwas nicht verbergen, und zwar, er war ein toter Mann. Dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Aussatz, liebe Freunde, ist eine Hautkrankheit, aber nicht Lepra. Bei Lepra, da verkrüppelt sich der ganze Körper. Aber das war bei Naaman nicht der Fall. Er war der zweite Mann im Stall. Also der war leistungsfähig, der hatte Power, würde man heute sagen. Er war im Amt. Und seht ihr, der Aussatz ist ein starkes Symbol für Sünde. Aussatz zirkuliert im Blut und der Aussatz ist vererbbar. Diese Krankheit. Und genauso ist es mit der Sünde. Das ist ja eine Herzenssache, ja. Sie zirkuliert auch in unserem geistlichen Blut und sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Aussatz ist ansteckend. Und liebe Freunde, die Sünde ist auch ansteckend. Wie manch einer ist schon gefallen, weil er durch die Sünde eines anderen zu diesem oder jenem verleitet wurde. Aussatz beginnt schleichend. Seine Gegenwart ist in den Anfangsstadien völlig unbemerkt. Und liebe Freunde, genau so ist es auch mit der Sünde. Genau so. Es ist nur eine klitzekleine Türe, die am verkehrten Ort aufgeht. Man merkt es kaum. Und dennoch wird sie einmal schreckliche Folgen haben. Aussatz wird als Unreinheit bezeichnet. Und ich meine, so nennt die Bibel unseren sündigen Zustand, wenn sie sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, also Unreinheit. Und deshalb habe ich gesagt, lebendig Tote, das verwendet auch Paulus für Ungläubige in 1. Timotheus 5, 6. Sie sind lebendig tot. Und der Aussätzige, er stand in Israel unter einem Bann. Und genauso ist es auch zukünftig. Da ist ein Bann, die Sünder, sie bleiben draußen. Offenbarung 21, 27. Da ist eine Trennung, da eine unüberbrückbare Kluft zwischen solchen, die in ihrer Sünde verharrt haben und ewig verloren gehen, und uns, die wir durch das teure, kostbare Blut des Lammes gereinigt worden sind, erneuert worden sind durch den Heiligen Geist und bei Gott sein dürfen. Ja, und die Sünde ist eigentlich wie der Aussatz, das als letzte Analogie, obwohl es vielleicht noch viel, viel mehr gäbe, ist unheilbar. Wer kann schon von uns Sünde heilen? Und das war damals mit dem Aussatz. Niemand kann Aussatz heilen, außer einer. Das ist der Herr. Das war beim Aussatz so, das ist bei der Sünde so. Er, unser treuer Gott, hat sich dessen angenommen am Kreuz. Heilung von dem inneren Aussatz, sage ich jetzt mal, gibt es nur durch die Macht des Herrn Jesus Christus und durch sein teures, vergossenes Blut. In Israel war ein Aussätziger von der Gesellschaft ausgeschlossen, aber in Syrien durfte er am königlichen Hof ein- und ausgehen, hat vielleicht viele sogar noch angesteckt, oder? Und da sieht man mal der Segen der mosaischen Gesetze und Gebote. Man hat immer das Gefühl, das ist alles nur einschränkend, einschränkend, einschränkend. Aber im 3. Mosebuch eine ganz ausführliche Behandlung von Aussatz. Und das ist zum Schutz der Gesunden. Aber da sieht man im heidnischen Aram in Syrien, da war das nicht so. Vielleicht war der Aussatz aber auch noch nicht so weit fortgeschritten bei dem Mann. Das ist schwierig festzustellen, aber er war gefährlich genug, dass dieser Mann überall Hilfe suchte. Wir werden dann gleich noch sehen, warum Naaman aussätzig war. Nun das Zweite, was wir im nächsten Vers, wir sind bei 2. Könige, Kapitel 5, Vers 2, lesen, Naaman war ein Feind. Da heißt es, und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Ja, wir lesen das so, aber was bedeutet das, liebe Freunde? Das war ein Terrorangriff auf den Norden Israels. Und wie was wir jetzt im Süden Israels, im Gazastreifen erlebt haben, Terrorangriff und kleine Mädchen entführt, oder? Die Geschwister Bibas habt ihr gehört, oder? Das eine Kind ist ein Jahr alt, das andere 5, irgendwo in Hamas Gefangenschaft. Nichts Neues hier, genau das hier. Sie waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt. Und dieses kleine Mädchen, das war bei diesem großen Mann. Und dieses kleine Mädchen, das fiel in Depression, hat rumgejammert, hat vermutlich die Eltern verloren, ganz allein in der Gefangenschaft. Was macht das kleine Mädchen? Wird sicher viel geweint haben, wird sicher viel gebetet haben. Und woher hatte sie diesen Glauben? Ja, von ihren Eltern. Es ist wichtig, was sie hier macht, jetzt mit dem Bruder. Sonntagsschule, da wird ein Same reingelegt. Seht ihr, sie war die kleine Gefangene, Geisel, Er, der Naaman, der General, sie war als Sklavin nichts wert. Er war der hochgeschätzte König, zweiter Mann im Staat, hochgeschätzt vom Staatsoberhaupt in diesem Sinne. Und was hat dieses kleine Mädchen gemacht? Ich denke, sie hatte noch nicht den großen Plan Gottes über Israel erfasst und so weiter. Aber dieses Wissen, was sie irgendwie in der persönlichen Familienandacht oder wo sie war, wo sie gehört hat über Gott, dieses hat sie bewahrt. Und zwar in den allerelendesten Umständen, liebe Freunde. Ein kleines Mädchen ohne Eltern im Feindesland. Das hat sie bewahrt. Macht und Ehre konnten diesen Naaman nicht retten. Aber das Wissen dieses kleinen Mädchens schon. So schreibt Gott Geschichte. Liebe Freunde, vielleicht kommst du dir auch ab und zu vor, du seist im Feindesland. Vielleicht kommst du dir auch ab und zu so vor, ach, was ist mein Wissen schon? Was weiß ich schon? Was kann ich schon? Und ich weiß, ach, liebe Freunde, genau das Kleine, was du weißt, das Wenige, an dem du festhältst, genau das will Gott brauchen, in besonderen Zeiten. Das ist nicht eine Abmachung, etwas Geplantes. Es kam einfach so. Vielleicht geraten wir auch in Situationen oder werden herausgefordert oder werden gefragt über etwas. Und dann einfach das, was wir im Herzen haben, das dürfen wir weitergeben. Und Gott kann das über die Maßen benutzen. Also sei nicht verzagt. Wir haben immer das Gefühl, nur die, die Bibelschule gemacht haben, ja, die sind was oder der oder ich weiß nicht. Nein, dieses kleine Mädchen hat sich ihren kindlichen Glauben an einen überaus großen Gott durch alle Notzeit hindurch bewahrt. Und als es dann Zeit war, brachte sie dieses kleine Wissen ans Licht und es bewirkte unglaublichen Segen. Guckt mal, was im nächsten Vers steht. Das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Naaman hörte ein Zeugnis. Da heißt es im Vers 3, und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, da ist der Elisa gemeint, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Liebe Freunde, wisst ihr, wir lesen diese Geschichten so nett. Aber wenn wir den Kontext betrachten, das ist eine unglaubliche Aussage dieses Mädchens. Bis zu diesem Zeitpunkt ist kein einziger Aussätziger in Israel geheilt worden. Kein einziger. Und dieses kleine Mädchen sagt da in der Gefangenschaft, ja, also diesem Naaman, der Einzige, der helfen kann, ist der Prophet. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Schon großartig, oder? Dieses kleine Mädchen. Da nehmen wir viel mit. Nur so nebenbei, ich mache schon eine gefährliche Klammer auf. Ich mache sie gleich wieder zu. Wir haben immer das Gefühl, Heilung von Krankheit, das ist normal. Das ist der einzige Aussätzige im ganzen Alten Testament, der gerade geheilt wurde. Der Einzige durch die ganze alte testamentliche Zeit hindurch. Es ist einfach nicht wahr, dass es normal ist. Das war normal zu besonderen Zeiten, wo sich Gott besonders offenbart hat und diese besonderen Offenbarungen bestätigt hatte vor dem Volk. Da fanden Heilungen statt. Zeichen und Wunder. Vor allem als Jesus und die Apostel auftraten, um diese Botschaft zu legitimieren. Und anschließend sind die alle wieder weggegangen, diese Zeichen und Wunder. Wie gesagt, Jesus sagt selber, Naaman, Lukas 4, war der Einzige, der geheilt wurde. Und dieses kleine Mädchen, das hatte doch wirklich einen großen Glauben. Oh mein Gott, kann doch alles tun. Und guck mal, wie es da weitergeht. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm. Und er sagte, so und so hat das kleine Mädchen aus Israel geredet. Immer wieder dieses Mädchen, oder? Sie sprach zu ihrer Herrin. Sie hat das nicht dem Naaman, sondern ihrer Chefin gesagt. Also sie hat über all diese Zeit, wir wissen nicht, wie lange sie in Gefangenschaft war, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat einfach vertraut, dass Gott im Regiment sitzt, wie ich das vorher dargelegt habe. Da war keine Bitterkeit, kein Beklagen. Sie weiß sich zu helfen. Und das, was sie weiß, hat sie weitergegeben. Wir finden ja auch noch ähnliche Beispiele, auch Daniel mit seinen Freunden, oder? Der war auch ein Teenager, als er die Zerstörung Jerusalems erlebte und dann nach Babylon verschleppt wurde. Mordechai und Esther im Exil in Persien, der Nehemia, auch das waren alles solche Männer, die wir heute als Fürsten des Glaubens ansehen, aber die hatten einfach mal eine Entscheidung getroffen. Diesem Gott will ich trauen. Und zwar egal, wo ich bin und egal, in welchen Umständen und vor allem egal, wie ich mich fühle. Wie gesagt, ich dachte, ich nehme an, das kleine Mädchen ohne Mama und Papa, wird ja betont, das kleine Mädchen, oder? Hat große Not und dennoch Gott weiß um mich. Das dürfen wir lernen. An dem Ort, wo wir sind, mit den Umständen, einfach Ja zu sagen, liebe Freunde. Ja zu sagen zu den Wegen, die Gott zulässt, zu diesen Wegen, wo wir auch nicht immer verstehen. Aber Gott ist treu. Und an dem möchten wir festhalten. Naaman sehen wir als viertes. Naaman wollte sich selber retten. Woran erkennen wir das? Guckt mal die Verse 5 bis 7, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Da sprach der König von Aram, geh, zieh hin und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von dem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Ja, der wusste, das ist unheilbar. Da erkennt ihr doch und sucht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König von Israel, das war der Joram vom Nordisrael mit diesem 10 Stämmereich und die Wundertaten vom Elisa waren ihm natürlich bekannt und eben bis nach Damaskus bekannt geworden. Und seht ihr, er hat einfach Angst, jetzt gibt es Krieg. Es geht ihm gar nicht um Gesundheit oder so. Er merkt, oh oh, der will eine Ursache haben, wie ein Konflikt vom Zaun gebrochen werden kann. Aber Gott hat was ganz anderes vor. Seht ihr, der Naaman, wir lesen das hier so, auch so interessant im Text, 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder. Was denkt ihr, war das der heutige Gegenwert, sagen wir, von, von 2.500 Franken oder 25.000 Franken oder 250.000 Franken, was denkt ihr? 5 Millionen Schweizer Franken. Das war umgerechnet 340 Kilogramm Silber mal 800, gibt ungefähr knappe 300.000 und dann 68 Kilo Gold. umgerechnet, heutiger Kurs 70.000, kommen wir auch auf 4,7 Millionen. Also über 5 Millionen hat der doch einfach dabei. Ja, das ist eine verrückte Geschichte, oder? Und alles wegen dem kleinen Mädchen. 10 Festgewänder. Warum 10 Festgewänder? Wisst ihr, das war das Prestige der damaligen Zeit. Wenn man ein Festgelager hatte, dann konnte man sich so nach dem Apero, ging man sich umziehen und zeigte sich in einem neuen Kleid. Und dann nach der zweiten Vorspeise ging man wieder sich umziehen und präsentierte sich wieder in einem neuen Kleid. Das war die Show, das war das Prestige der damaligen Zeit. Und deshalb, ich würde denken, ja, wenn der 10 Festgewänder bringt, ist ja nett, aber ich habe ja schon 10 und was bringt? Das ist Prestige. Ja, und der König, wir haben es gesehen, zerriss seine Kleider. Der israelische König fürchtet Krieg. Der wollte das also einfach auf seine eigene Art machen. Der dachte, ich komme mit einem großen Gefolge und bringe ordentlich Kohle mit und dann wird's dann schon gehen, oder? Geld regiert die Welt und dann werden wir subito gesund. Ja, dann sehen wir als nächstes, Naaman wird von Gott gerufen. Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein sein. Diese kleine Begebenheit, dass er sagt, dein Fleisch wird wiederhergestellt, das ist eben der Beweis, es ist eine Hautkrankheit. Dass es einen Propheten in Israel gibt. Nicht Eigenruhm, sondern Gottes Ruhm. Der Elisa lässt ihn nicht mal vor. Es gibt diesen einen wahren Gott und nur er kann helfen, nicht ich. Nur er kann heilen, nicht ich. Nur er kann retten, nicht ich. Und seht ihr, mit diesem Verhalten ist der Elisa auch ein großes Zeugnis natürlich für den König, von dem er gehört hatte. Für den König Joram. Du schaffst es nicht allein. Vertraue auf Gott, er schafft. Und wir haben gelesen, dass Elisa sagt, komm, bring den Naaman zu mir. Also ein hochrangiger Vertreter einer ausländischen Staates mit solch einem Anhang, das war ja eine Machtaram damals. Und der damalige Aberglaube besagte, dass wenn ein König oder eine besondere heilige Person eine Wunde berührt, so wird die entsprechende Person geheiligt. Also eben auch hier wieder Prestige und großartig. Und wenn dieser Besondere da die Hand drauf legt, dann kommt's gut. Und natürlich mit der ordentlichen Goldbeilage, da sollte das doch irgendwie hinpassen. Und wir sehen als nächstes, dass der einfache Weg zur Rettung, den Gott immer einschlägt, dass der Naaman diesem widersteht. Guck mal, was in Vers 11 steht. Da wurde Naaman zornig und ging weg und sprach, siehe, und es kommt eben sein Prestige, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und den Namen des Herrn, seines Gottes anrühren, rufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren, so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich um und ging zornig davon. Liebe Freunde, der Mann hatte eine riesengroße Vorbereitung hinter sich. Der musste ja erstens mal alles bereitstellen, die Festgewänder auftreiben, dann die ganze Schar zusammenstellen und dann sind sie da nach Israel gekommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, aber bestimmt nicht nur ein Nachmittag. Wir lesen zweimal, dass er zornig war. Da wurde noch jemand zornig, Vers 11, am Schluss von Vers 12. Und er ging zornig davon. Zorn. Was meint er eigentlich? Ich, da, soll mich da einfach in dieser Pfütze siebenmal untertauchen? Hier wird erwähnt die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus. Liebe Freunde, die gibt es heute noch. Alles, was die, wenn die Bibel sagt, nicht zu jedem Thema alles. Aber wenn sie etwas sagt, ist es immer hundertprozentig wahr. Immer. Und dieser Abana, den hat man so genannt, heute ist es dieser, der Fluss nennt sich Barada und der ist nördlich von der Stadt. Und der Papa, der ist südlich, fließt er in die Stadt, der heißt Avai. Und beide Flüsse werden noch heute wegen ihrer Reinheit und Kühle geschätzt. Und deshalb sagt der Sohn zu Recht, also, was soll dieser Jordan-Dreckwasser im Vergleich zu meinem herrlichen Wasser in Damaskus? Aber seht ihr, warum war das genau die richtige Art, dem Naaman zu begegnen? Und warum wurde er so zornig zweimal? Seht ihr, er wollte eben ein spektakuläres Wunder erleben und dafür reichlich bezahlen. Und nun das, liebe Freunde, das ist eine totale Demütigung. Und das führt hin zu Naamans Hauptproblem. Wie gesagt, ein angesehener Mann, ein tapferer Mann, ein geschätzter Mann. Aber das Problem des Menschen ist immer im Herzen. Er war stolz. Er wollte alles mit der eigenen Kraft und Macht schaffen. Er sagt, die Flüsse, wie heißt es, Abana und Papa, sind die nicht viel besser als der Jordan? Besser als alle Wasser. Das heißt, er hat einen Nationalstolz. Wir haben gelesen, er war ein hoch angesehener Mann. Er war vermutlich stolz auf sein Ansehen. Er war geschätzt. Als Drittes sehen wir, also er war stolz auf seine Beliebtheit. Vielleicht stolz auf seine eigene Leistung. Er hat sicher nicht erkannt, wie wir es hier aus dem Text wissen. Der Herr gab Sieg, oder? Er hat gedacht, ja, ich bin so ein cleverer General. Und meine Taktik, liebe Freunde, die ist das ist einfach das Allerbeste. Er war gewaltig, also er hatte viel Wohlstand, stolz auf seinen Besitz, stolz vielleicht auf seinen Charakter und stolz auf seine Autorität als zweiter Mann und die Legitimation, dass der König ihm sogar noch viel Geld, Silber und Gold mitgibt. Seht ihr, es ist einfacher, einfach mal einen Fehler zu bekennen, als den Stolz. Das bekennen wir kaum. Wird auch sehr wenig über den Stolz in den Gemeinden gesprochen. Liebe Freunde, betrifft uns alle. Da gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt bete ich, dass mein Stolz weggeht. Ja, lieber Freund, wir bleiben bis zum letzten Atemzug stolz. Nur die Frage, wie stolz? Und da können wir beten, Herr, gib doch, dass ich demütig werde. Und seht ihr, wenn die Waage der Demut hochgeht, dann geht der Stolz runter. Und das ist die Frage, oder? Da sollen wir beten, Herr, gib mir ein demütiges Herz. Und wie ich das schon mal erklärt habe, demütig heißt nicht irgendwie, ja, so rumzulaufen, dass alle sehen, wie demütig ich bin und wie sehr ich im Gebet verbunden bin und wie sehr ich mit der Bibel verbunden bin, liebe Freunde. Demut ist auch hier eine reine Herzenssache, wo es niemand zieht, nämlich, dass du gering von dir selber denkst. Das ist Demut. Das ist Demut. Ja, vielleicht müssen wir das mal ausführlicher betrachten, aber hier ist es doch auch ein zentraler Punkt. Und noch etwas sehen wir hier, dass einfache Antworten oft so schwer abzunehmen sind. Und das sehen wir im nächsten Punkt. Er wurde letztendlich geheilt durch gehorsamen Glauben. Und die sagen das seine Knechte ab Vers 13. Da traten seine Knechte zu ihm und redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Und dann kommt die Wende. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das Fleisch wurde wieder, ja, die Haut wurde wieder gesund. Mein Vater, so sprechen ihn die Knechte an, das ist so eine respektvolle Beziehung hatten sie zu ihm, aber doch auch mit Sorge um sein Wohlergehen. Was für eine Demütigung für diesen stolzen General. Vertraut mit den besten Wasserquellen in Damaskus, muss er sich jetzt in dem Jordan in diese Pfütze runtersenken. Das ist schon demütigend, oder? Und seht ihr, so geht es den Menschen heute auch. Wenn man ihnen sagt, Jesus ist der einzige Weg und wenn du zu ihm kommst, er vergibt und macht dich wieder heil im inneren Menschen, gibt dir Hoffnung und Zukunft und ewiges Leben. Wer glaubt das schon? Wer? Ja, aber man muss doch dieses und jenes und ich weiß nicht was. Liebe Freunde, bei allen Religionen muss man eben dieses und jenes tun, Verordnungen einhalten, die 5 Säulen des Islams beachten. In allen Religionen, auch im Katholizismus, dieses und jenes muss man tun. Und beim Herrn Jesus heißt es einfach: Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder am Schluss der Bibel: Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du bist eingeladen, seht ihr? Es ist genau das gleiche Prinzip wie hier, eine einfache Botschaft. Und wenn die biblische Botschaft wirklich von Gott kommt, dann muss sie einfach sein, so dass es jeder versteht. Wie sagen wir, dass wir draus kommen? Und zwar das einfachste Kind und der intelligenteste Hochschulprofessor. Für alle ist es ein einfacher Weg, der erstens nachvollziehbar ist und zweitens auch einfach zum Umsetzen. Ich brauche dann nicht einen riesen Hokuspokus und Zirkus und da Männer und Wasser und Weihrauch und Kerzen und ich weiß nicht, was alles angezündet werden muss. Nein. Zum Herrn Jesus gehen. Das ist einfach herrlich. Und das zeigt den Stolz des Menschen, dass er eben dieses Einfache nicht will. Er will es nicht. Und der General, der war eben zornig auf diesen Weg. Aber er hat es dann gemerkt: Nein, was muss ich jetzt tun? Und wir sehen auch, dass, obwohl er der zweite Mann im Staat ist, hat er sich was sagen lassen. Der hat auf seine Knechte gehört. Die haben nämlich gesagt: Du, aber was Kompliziertes hättest du getan, aber das Einfache nicht. Macht doch keinen Sinn. Mach's doch einfach. Liebe Freunde, auch wir sollen Ermahnung oder Erklärung oder Hinweise unserer Lieben und Liebsten beachten. Vielleicht solche, die jünger sind im Glauben oder wie auch immer, es ist ein großer Segen, wenn man sich etwas sagen lässt, liebe Freunde. Und zwar egal, auf welcher Stufe du dich stehst, so hoch wie der Naaman werden wir nie kommen. Der hat sich was sagen lassen. Lassen auch wir uns etwas sagen. Das Achte im Text ab Vers 15, Naaman hatte Gewissheit. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolg, und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Der hatte Gewissheit. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach, also da geht es um Elisa: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinen Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Seine Umkehr war echt. Dieses Zeugnis von diesem zweithöchsten Mann aus Syrien: Nun weiß ich, dass es keinen Gott gibt auf der ganzen Erde außer in Israel. Und aus Höflichkeit, denke ich, und aus Respekt und auch, ja, vielleicht auch überwältigt von dem, was er erlebt hat, wollte er dann dem Elisa das Geschenk doch noch geben, oder? Aber warum nimmt der Elisa kein Geschenk an? Weil bei anderer Stelle, bei anderen Umständen, zum Beispiel im Kapitel vorher sehen wir, dann nimmt er gerne was an. Hier geht es eben spezifisch darum, dass dieser General, auch wenn er nach Hause geht, die Lektion lernt: Gottes Gunst kann sich nicht verdient werden. Und gleichzeitig: Gottes Diener dienen nicht wegen dem persönlichen Gewinn. Ganz wichtig. Der General machte sich weiter Gedanken zur Anbetung. Es heißt hier etwas sonderbar: Er fragte, ob er etwas Erde mitnehmen darf, um den Gott Israels, den einzig wahren Lebendigen, in seiner Heimat anzubeten. Das war damals so Brauch, dass man Gott auf seiner eigenen Erde anbetet. Und seht ihr, dieser Mann, der war erst ein paar Stunden geboren. Von dem können wir keine großartige theologische Erkenntnis erwarten. Das war für ihn einfach naheliegend: Oh, diesem Gott, der mich gesund gemacht hat, dem will ich dienen. Und er tat, er fragte dann einfach nach den Dingen, die ihm vertraut wurden. Ja, ich brauche ein bisschen Erde, und dann tue ich Gott in Damaskus auf dieser Erde anbeten. Später würde er dann bestimmt erkennen, dass eben Gott, die Anbetung Gottes aus dem Herzen kommt. Aber es war einfach ein frisch Bekehrter. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, könnt ihr euch noch erinnern, wo ihr so frisch bekehrt war? Also ich bin ja froh, ist nicht alles aufgezeichnet worden aus dieser Zeit von mir. Ja, ich war so, ich habe mich total aus der Welt bekehrt, und das war so radikal, und da war ich so, vorher so extrem, nachher so extrem, und ja, da sagt man Dinge und stellt sich das vor, so und so und so. Und dann später merkt man dann: Ja, es ist vielleicht dann doch ein bisschen anders, ein bisschen mehr so. Und das war bei diesem Mann auch so. Wir hören nämlich hier nirgends einen Vorwurf. So, ein super Frommer, der hätte gesagt: Du, also Naaman, also sorry, jetzt hast du dich bekehrt und jetzt machst du da gerade, was soll das mit dieser Erde? Nein, der Elisa weiß: Gottes Mühlen mahlen langsam, und Gott wird mit diesem Mann schon zum Ziel kommen. Wir haben immer das Gefühl, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen salopp, wir müssen Heiliger Geist spielen. Nein, in den Herzen der Gläubigen wohnt der Heilige Geist, und er überführt dann von Sünde und bringt zurecht. Und natürlich gibt es Dinge, wo wir dann die Geschwister mit der Zeit darauf aufmerksam machen können. Aber nicht gleich gerade das kleine Pflänzchen, gerade so mit Lehre und Gesetz und meiner Meinung zerdrücken. Er machte sich ja schon Gedanken zur Anbetung in Damaskus. Er war vielleicht der einzige Gläubige nebst diesem kleinen Mädchen, oder? Und wenn wir genau lesen, er fragt nicht, ist das okay, wenn ich den Gott Rimmon anbete? Das ist gar kein Thema. Er sagt sogar, wenn ich meinen Chef da begleiten muss, bitte vergib mir das, aber das ist einfach meine Position, ich muss ihm da folgen, aber ich will diesen nicht anbeten. Und das ist eine unglaublich liebevolle Haltung. Also er möge mir in dieser Sache vergeben. Und auch hier, der Elisa, er sagt dann nicht, also da musst du kompromisslos hinstellen und sagen, also so und so steht es geschrieben und das ziehen wir da so durch. Nein, wir würden das gerne so machen, oder? Und wir erreichen gar nichts. Nein, sei doch einfach an dem Ort, wo Gott dich hinstellt, auch mit einem elenden Chef, mit einem Gottlosen oder wie auch immer. Sei einfach treu, sei einfach beständig, sei tapfer, sei zu Zeugnis bereit, wenn es nötig ist, aber gib nicht zu jeder Diskussion und zu jeder Situation deinen biblischen Kommentar ab. Bete viel mehr, dass es gut kommt. Also wir sehen hier nicht, dass der Elia diesen Kompromiss, den der Naaman da eingehen will, verurteilt. Wir sehen aber auch nicht, dass er ihm sagt, ja, das ist doch egal, das spielt ja keine Rolle. Nein, das macht der Elisa eben auch nicht. Er hält sich einfach weise geistlich zurück. Wisst ihr, was der eigentlich macht, um das einfach zu sagen? Der legt diesem jungen Neugeborenen keine Lasten auf seine Rücken. Es reicht doch schon, wenn der arme Kerl nach Hause gehen muss und dann sagen muss, was er erlebt hat und wer ihn geheilt hat und so. Der hat doch schon Riesenlasten, versteht ihr? Und wir haben dann immer das Gefühl, wir müssen dann auch noch einen drauflegen. Nein. Der Weg bis zu seiner Bekehrung führt der Überdemütigung bis zur totalen Kapitulation. Dass er war unheilbar krank. Ein kleines Mädchen sagte ihm, was Sache war, wer hilft. Der König Joram kann nicht helfen. Dann kommt er zu dem Propheten Elisa, der kommt nicht mal raus, sondern schickt den Diener mir, dem Naaman. Also hallo, was meint denn der? Ja. Dann dieser lächerliche Heilungsvorschlag in dieser Jordanpfütze, soll ich mich da in diesem Dreckwasser taufen lassen? Und seht ihr, es geht eigentlich immer tiefer mit ihm, bis zuletzt er seinen Nacken beugt. Und 7-mal untertaucht. Und auch das nur, weil die Knechte ihm gesagt haben, mach's doch. Und schließlich dann sehen wir, dass die Bekehrung echt ist. Er geht dann nicht direkt nach Damaskus im Siegeszug, sondern er geht zurück und sagt, Dankeschön. Wie oft vergessen wir das? Wir erleben Großartiges. Vergessen zu danken. Sind das nicht auch diese, im Lukas-Evangelium, diese 10 Aussätzigen und sie werden alle geheilt und nur einer kommt zurück und der Herr Jesus sagt, wo sind die anderen 9? Dankbarkeit. Und er bückt sich vor dem Elisa. Dieser Mann, vielleicht kurze Zeit vorher, ein paar Stunden, war er noch zornig von ihm weggegangen. Und jetzt bückt er sich vor Elisa und Elisa zeigt sich ihm dann und der Elisa trat vor ihm und Elisa bekennt dann auch nochmal Gott, vor dessen Angesicht ich stehe. Und dann, das ist der 9. Punkt, Naaman ging heim im Frieden. Liebe Freunde, das ist so eine unglaubliche Geschichte. Ja, Hollywood könnte sowas nicht erfinden, aber das ist wahr, nachvollziehbar. Ihr habt ja die geografischen Details gesehen, von den Flüssen und alles. Vers 19, und Elisa antwortete, geh hin im Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Herrlich. Seht ihr, es gibt nur wenig Hoffnung für jemanden, der mehr an seiner Ehre als an seiner Krankheit liegt. Und obwohl er ja wegen seiner Krankheit gekommen ist, wäre ihm fast gestrauchelt wegen seiner Ehre, wegen seinem Stolz. Aber Segen ist dem verheißen, der sich eben selbst demütigt wie ein Kind. Und dem Licht Gottes, das er empfangen hat, der Erkenntnis, der er aus Predigt oder Unterweisung oder persönlichen Gesprächen oder vor allem aus den Bibellesen kennt, einfach gehorsam ist. Gott erwartet nicht, dass du den ganzen Heilsratschluss von Adam bis zum Baum des Lebens in Offenbarung 22 genau detailliert erklären kannst. Wäre natürlich schön. Nein, aber das Licht, das du hast, dem musst du Raum geben, dem musst du Recht geben, dem musst du in deinem Herzen folgen. Liebe Freunde, nicht allem anderen, nein, dem, vielleicht ist es wenig wie dieses kleine Kind, aber das, was du weißt, das, was du glaubst, an dem halte fest und dem gib Raum in deinem Herzen. Er ging heim im Frieden. Aber der Stolz ist einfach so im Weg, gell? Der Stolz. Ich meine, was hat aus dem Teufel den Teufel gemacht? Es war der Stolz. Es war der Stolz, die Ursünde, die Mutter aller Sünden, kann man sagen. In Jesaja 41, Vers 13 bis 14, wo der Fall Satans besprochen wird, da heißt es 5-mal, ich will. Ich will zum Himmel emporsteigen. Ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich niederlassen auf dem Versammlungsberg. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen. Ich will dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das bedeutet, ich will über alle anderen sein. Stolz, Stolz, ich will. Lieber Bruder, liebe Schwester, hören wir auf mit dem Ich will und sagen, o Gott, hier bin ich. Dein Wille geschehe über meinem Leben. Dein Wille geschehe. Wie viele Gebete in schweren Nöten beenden wir mit dem Satz, Herr, dein Wille geschehe. Herr, bitte, ich brauche das, ich brauche das. Ja, sag. Aber Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass es mir gelingen. Wenn es dein Wille ist, öffne mir die Türe, schließe mir jene. Wenn es dein Wille ist, kannst du gesund machen. Aber dein Wille geschehe, nicht meine. Ja, wir hätten dieses oder jenes gerne. Ja, das ist so. Aber letztendlich geht es nur darum, dein Wille geschehe. Naaman hat seinen Stolz brechen lassen durch persönliche Demütigung und schließlich durch den Ratschlag seiner Knechte. Eine gute Möglichkeit, so hat das mal C.S. Lewis gesagt, herauszufinden, wie stolz man wirklich ist, hat das sehr einfach dargelegt, ist derjenige, dass man sich mal beobachtet, wie sehr ich mich über andere aufrege, die stolz sind oder die mir stolz rüberkommen. Da kannst du dein eigenes Level an Stolz erkennen, weil ein Stolzer, der sagt sich, was meint denn der eigentlich? Hallo? Wie redet der? Wie führt der sich auf? Ja, das Problem ist nicht er, das Problem bist du. Ich muss mich da auch selber immer wieder an der Nase nehmen, liebe Freunde. Und die ultimative Demütigung ist, wenn wir andere fragen, hältst du mich für stolz? Wie komme ich dir eigentlich rüber? Und dann geht es richtig zur Sache. Aber der Stolz will natürlich genau das verhindern. Ja, liebe Freunde, ihr seht, diese Geschichte von Naaman ist eine unglaubliche Geschichte mit so vielen Aspekten, wie ich das am Anfang gesagt habe. Aber letztendlich geht es eigentlich nur darum, was auch Jakobus 4, Vers 10 sagt und was Naaman wirklich physikalisch erlebt hat. Jakobus 4, Vers 10 und damit schließe ich. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Was hat der Naaman gemacht? Er ist immer tiefer gegangen, bis hinunter in den Jordan. Und was war das Resultat? Er wurde über die Maßen erhöht, gesund gemacht und ging heim in Frieden. Und das wünsche ich euch allen zusammen auch. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für diese Morgenstunde mit den lieben Geschwistern hier in Bern. Danke dir für jedes Einzelne, das du hierher gebracht hast. Ich danke dir vor allem für dein herrliches, wunderbares, so vielschichtiges, reiches Wort, das uns so manches lehrt, so manches aufzeigt. Aber letztendlich willst du unser Herz haben, unser ganzes Herz. Und ich möchte es für mich beten, für uns, Herr, vergib einfach unseren, meinen Stolz. Hilf, Herr Jesus, dass du groß wirst, dass du Gestalt gewinnst, dass wir uns von Herzen demütigen unter dich, unter deine gewaltige Hand, unter deine Wege, unter dein Wort und dir Raum und Recht geben und dass es du bist, der unser Leben dann erhält und emporhebt und weiterführt. Segne uns alle auf dem Weg dir nach und bewahre dieses Wort auch in unserem Herzen. Ich danke dir dafür. Amen.